Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Begründet Glauben Podcasts. Wir glauben, dass Glaube unserem Leben Sinn gibt und dass Glaube auch rational Sinn ergibt. Mein Name ist Alexander Fink, ich leite das Institut für Glaube und Wissenschaft und wir freuen uns auch immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de unterstützen.
Herr Frohgemann, Sie haben evangelische Theologie, Geschichte und Philosophie in Oberursel und Heidelberg studiert. Ab 1991 waren Sie als Mitarbeiter an der Universität Heidelberg am Lehrstuhl für Missionstheologie und Religionswissenschaft von Theo Sundermeier angestellt und wurden dort 1995 promoviert. Sie haben ein Vikariat gemacht und danach als Pfarrer in der Landeskirche Hannover gearbeitet. 2005 haben Sie Ihre Habilitation im Fach Missionswissenschaft und Religionswissenschaft ebenfalls in Heidelberg abgeschlossen. Seit 2007 sind Sie Professor an der Kirchlichen Hochschule in Wuppertal. Ihr Lehrstuhl wurde 2018 in Religionswissenschaft und interkulturelle Theologie umbenannt.
Ihre Forschungsschwerpunkte sind Theologie der Mission und interreligiöser Dialog, interkulturelle Theologie und Hermeneutik. Herzlich willkommen im Begründet Glauben Podcast.
Ja, vielen Dank. Ich bin froh, hier zu sein.
Ich habe es gerade in der Einführung schon benannt, dass Ihr Fach irgendwann umbenannt wurde zu interkultureller Theologie und Religionswissenschaft. Das gibt es dementsprechend noch nicht so lang, erst seit 2018. Was sind denn Schwerpunkte dieses Faches?
Ja, die Umbenennung führt sich darauf zurück, dass seit 2005 der Begriff Missionswissenschaft immer stärker durch den Begriff interkulturelle Theologie ersetzt wird, weil Missionswissenschaft im universitären Bereich nicht so gut vermittelbar ist. Seit den 60er Jahren ist das Christentum ja eine wirklich globale Religionsformation auf allen Kontinenten vertreten. Und deswegen stellt sich die Frage, wie die verschiedenen Formen des Christentums in Afrika, Asien, Ozeanien, Australien, Lateinamerika und den nördlichen Ländern, wie sie sich zueinander verhalten, welche verschiedenen Ausprägungen sie haben und wie man da dialogisch miteinander sozusagen auf dem Wege bleibt. Und deswegen dieses inter, das heißt eben zwischen den Kulturen, die Theologie, die sich mit dem Christentum zwischen den Kulturen auseinandersetzt.
Das heißt, spezifisch, was würden Sie benennen, ist der Unterschied zu der früheren Disziplin der Missionswissenschaft?
Ich denke, dass der methodische Fokus sich hier erweitert hat und auch das Bewusstsein dafür, dass die christliche Sendung nicht nur in eine Richtung geht, also sagen wir mal von Norden nach Süden, sondern in jedwede Richtung. Und das bedeutet eben auch, dass man dialogisch hinhört. Das ist eine Frage der interkulturellen Hermeneutik, versucht, die Ausprägungen christlicher Frömmigkeit, christlicher Praxis in anderen Ländern zu verstehen, versucht, dialogisch miteinander auch Fragen zu bedenken, also zum Beispiel das Verständnis von Armut oder das Verständnis von Geisteswesen. Und da gibt es manche Besessenheitsphänomene, die in anderen Kontinenten eine große Rolle spielen. Und dann einfach versucht, miteinander die Frage nach der christlichen Identität und christlichen Zeugnis heute zu stellen.
Und ich habe gerade einige Ihrer Forschungsschwerpunkte schon benannt. Können Sie trotzdem noch mal sagen, welche Schwerpunkte versuchen Sie selber innerhalb Ihres Faches zu setzen? Was ist Ihnen besonders wichtig?
Ja, zum einen ist es die Frage der interkulturellen Hermeneutik. Wie kann ich eigentlich anderes und Fremdes so verstehen, dass ich nicht permanent das, was ich aus meinem eigenen kenne, in das Fremde hineinprojiziere? Hermeneutik, die Lehre des Verstehens, ist eben sehr, sehr wichtig, um die vertraut und dann doch fremd aussehenden Ausdrucksformen anderer Christentümer besser wahrzunehmen, beschreiben zu können und damit eben auch einen Dienst für den Dialog zu leisten. Das ist die eine Frage. Die zweite Frage ist, wie eigentlich die christliche Sendung, das wird ja mit dem Wort Mission beschrieben, in Vergangenheit und Gegenwart ausgesehen hat. wie sie theologisch begründet wurde und sie sich zum interreligiösen Dialog verhält. Die dritte Frage, die ich mir stelle, ist speziell im Blick auf christlich-islamische Beziehungen, was es dort zu lernen gibt, was sind Gegenwartsfragen in der muslimischen Religionsformation in verschiedenen mehrheitlich muslimischen Ländern, wie sind christlich-muslimische Beziehungen in Geschichte und Gegenwart zu beobachten und wie kann man für ein besseres Verständnis arbeiten?
Sie haben jetzt häufig von Verstehen und Verständnis gesprochen. Was würden Sie denn selber sagen, ist für Sie im Verständnis anderer Kulturen und im Kennenlernen anderer Religionen entscheidend? Was ist ein Kernpunkt oder was ist wichtig beim Verständnis anderer Kulturen und Religionen?
Ich denke auf jeden Fall erstmal etwas ganz Grundlegendes ist, dass man sich Kenntnisse aneignet. Das heißt, man kann ja direkte Erfahrungen sammeln, das ist eine gute Sache. Je mehr Faktenwissen man eben aber auch hat, desto besser kann man das, was man erlebt hat, deuten. Das ist für ausgesprochen wichtig, weil die normale Einstellung des Menschen ist, dass man alle Dinge nach dem misst, was man schon kennt. Nach dem Motto, kenne ich, ist alles das Gleiche. Ein Tempel ist wie eine Kirche, ist wie eine Moschee. Die Bibel ist wie der Koran, ist wie andere heilige Schriften, was weiß ich, Sutra-Texte im Buddhismus. Und diese Art oberflächlichen kenne ich schon, hilft eben nicht weiter. Und oft ist es so, dass man ähnliche Dinge versucht, beobachtet, aber dahinter verbergen sich vollkommen andere Vorstellungen. Und das gilt es wahrzunehmen.
Jetzt haben Sie es gerade auch schon angesprochen, wir wollen häufig gern das Gleiche oder das Ähnliche in anderen Kulturen und Religionen sehen. Wenn Sie jetzt aber etwas benennen müssten, was eben nicht gleich ist, sondern Unikum der jeweiligen Religion. Ich weiß, es ist eine große Frage. Trotzdem, könnten Sie uns ein Unikum des Judentums, des Islams, Buddhismus und Hinduismus benennen, also die großen Religionen? Was wäre da die Einzigartigkeit, die die jeweilige Religion ausmacht?
Das ist natürlich jetzt eine für einen Religionswissenschaftler ausgesprochen anspruchsvolle Frage. Hunderte von Millionen Menschen in wenigen Worten zusammenzufassen. Vielleicht kann man sagen, dass für den frühen Buddhismus ein ganz, ganz wesentliches Element ist, dass hier die sozusagen Erlösung gesucht wird in der Erkenntnis, dass mein Ich eigentlich nicht existiert. Also das Leben wird als Leiden gedeutet. Dem Leiden entkomme ich durch Meditation, indem ich sozusagen mein Ich auflöse und damit eben auch die Ursache des Leidens hinter mir lasse. Nun muss man wissen, dass dieser frühe meditative Buddhismus das eine ist, aber der Volksbuddhismus, der sich dann entwickelt hat, was vollkommen anderes. Der Volksbuddhismus in vielen Ländern ist eine Ritenreligion. Und deswegen ist dann die Frage zu stellen, ob nicht innerhalb der Riten sich manche Religionen dann wiederum ein bisschen ähnlich sind, während sie im Blick auf ihre Lehren doch sehr unterschiedlich sind. Ich will ein zweites Beispiel nennen. Die Hindu-Traditionen, bei denen geht es vor allen Dingen um rituelle Reinheit als Weg zur Erlösung, die mit dem Kastensystem zu tun hat. Und das ist eben das Spezifikum der Hindu-Tradition, während für das Christentum ja der Mensch eigentlich durch den Glauben an Jesus Christus aus dem Status eines von Gott getrennten Menschen, also was wir als Sünde bezeichnen, zu einem Kind Gottes werden kann durch den Glauben. Das ist also der Heilsmittler Jesus Christus, der hier die entscheidende Rolle spielt. Ganz anders im Islam. Mhm. Dort gibt es keinerlei Vorstellung von irgendeinem Mittler, sondern eigentlich ist nach muslimischem Verständnis jeder Mensch schon von Geburt aus Muslim, weil Gott sozusagen religiöse Gesandte mit der immer selben Botschaft geschickt hat, dass man an den einen Gott glauben soll. Wenn man dann seinem Willen folgt, hat man im Jenseits eventuell paradiesische Gärten zu erwarten oder eben, wenn man dem nicht gefolgt ist, die Hölle. Und hier ist eine vollkommen andere sozusagen religiöse Topografie vorhanden als in den anderen Religionen. Und um solch ein, ja, sozusagen ein Grundgebilde heraus, kann man sagen, gruppieren sich dann die großen Religionstraditionen.
Vielen Dank. Sie haben vorher angesprochen, dass wir häufig nur eine sehr oberflächliche Kenntnis der großen Religionen haben. Was würden Sie denn umgedreht gegenüber der Einzigartigkeit sagen? Welche Mythen kursieren denn über viele große Religionen? Gerne nochmal Buddhismus, Hinduismus als Beispiel, aber vielleicht auch der Islam. Also welche Mythen bestehen in unseren Köpfen über die anderen Religionen?
Ja, das ist sehr interessant. Also der Buddhismus zum Beispiel in den Köpfen der Menschen und auch in der Werbung wird er immer als eine Art von Meditationsreligion wahrgenommen. Das hängt damit zusammen, dass in der Forschung des 19. und 20. Jahrhunderts, frühen 20. Jahrhunderts, in der buddhologischen Forschung, man zuerst auf Texte gestoßen ist und glaubte, das Herz einer Religion in ihren religiösen Texten, also den Sutrentexten, den Lehrtexten finden zu können. Und weil es eben in den frühen Texten der buddhistischen Tradition sehr viel um Meditation geht, glaubte man, dass das eben für alle Buddhisten gelten müsste. Wenn man dann schon in dieser Zeit in Asien unterwegs gewesen wäre, hätte man festgestellt, dass die Menschen dort ihr Leben leben und die meisten Buddhisten ihr Leben lang überhaupt nicht meditieren, sondern bestimmten Riten folgen und eben auch hier einem bestimmten Tempel zugehören. Und wenn man dann Kinder hat oder Kinder gebiert oder wenn man eine schulische Leistung hat, dann lässt man eben einige Sutrentexte von den Mönchen verlesen und hofft damit auf Glück, gute Noten und Wohlsein. Das ist mehr eine sozusagen Vorstellung. Oder auch die Vorstellung, der Buddhismus sei nun ausgesprochen friedlich. Das ist etwas, was sich in der buddhistischen Religionsgeschichte nicht nachweisen lässt. In der Zeit der japanischen Tokugawa-Dynastie zum Beispiel hat es Hunderttausende von Kriegermönchen gegeben, die dann von verschiedenen Klöstern aus miteinander über Jahrhunderte gekämpft haben. Also da muss man mit solchen Stereotypen vorsichtig sein. Im Blick auf den Hindu-Traditionen kann man sagen, hier wird oftmals die Vorstellung von einer großen Toleranz im Kopf bewegt. Also wenn man zum Beispiel ein Bild von Jesus Christus in einem Hindu-Tempel stehen sieht, glaubt man, aha, hier würde Jesus Christus anerkannt. Und das ist aber ein Fehlurteil, weil hier Jesus einfach nur als eine Inkarnation einer Hindu-Gottheit betrachtet wird und damit ganz in das Universum der Hindu-Tradition aufgenommen wird, also sozusagen entchristlicht wird und damit eigentlich nur noch sozusagen Ausdruck der dortigen Religion ist. Es ist also nicht Toleranz, sondern es ist Assimilation, wenn man so will. Im Blick auf die islamische Religionstradition würde ich hinzufügen, dass es dort mehrere Wahrnehmungen gibt. Im alltäglichen Leben in europäischen Gesellschaften und anderswo findet diese verschiedene Religionszugehörigkeit erstmal keine besondere Beachtung. Das ist eine Art von Normalität. Dann hat man, wenn es islamistische Anschläge gegeben hat, doch auch immer wieder eine erhebliche Verunsicherung. Und hier wäre es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, die verschiedenen Strömungen einer Religion mit so vielen Anhängern, also vielleicht 1,5 Milliarden im Augenblick bei den Muslimen, wahrzunehmen, aber eben auch die innermuslimischen Auseinandersetzungen, die doch sehr intensiv geführt werden um verschiedenste Fragen von Leben und Zusammenleben.
Vielen Dank. Auch wieder eine komplexe, große Frage, aber Sie haben uns gut darin eingeführt. Jetzt ist ja Thema dieser Folge, sind nicht alle Religionen im Kern gleich? Und im Zusammenhang mit dieser Frage wird häufig das Beispiel oder das Gleichnis von einem Elefanten eingeführt, der von unterschiedlichen Blinden berührt wird. Können Sie uns kurz in dieses Beispiel einführen oder in dieses Gleichnis einführen und ist das wirklich ein Gleichnis für den Relativismus der Religion?
Ja, das ist ein buddhistisches Gleichnis, dass ein König verschiedene blinde Bettler zusammenbringt, die er einen Elefanten betasten lässt und sie fragt, was ist ein Elefant? Na, und der eine Blinde hat den Schwanz in der Hand und sagt, der Elefant ist wie ein Seil. Einer hat das Ohr in der Hand, der Elefant ist wie ein Palmenblatt, sagt er. Der Dritte sagt, nachdem er das Bein angefasst hat, der Elefant ist wie ein Baum. Und dann fallen sie übereinander her und prügeln sich um die Frage, was nun ein Elefant ist. Und der König steht dabei und lacht. Die Aussage ist hier eigentlich nicht, dass alle Religionen gleich sind, sondern das ist eine spezifische buddhistische Sicht, dass nämlich alle verschiedenen anderen Religionen nur Teilwahrheiten wahrnehmen. Denn derjenige, der alles überblickt, ist hier der König und dafür steht der Buddha. Der Buddha, der weiß, dass alle diese Lehren nicht zum Heil führen, sondern eben der achtfache Pfad der Meditation, der dann eben auch über jegliches religiöse Wissen irgendwann hinausführt. Das heißt, wir haben ein ganz typisches Beispiel, dass wir eigentlich einen Überlegenheitsanspruch der buddhistischen Tradition in diesem Gleichnis ausgedrückt finden und viele Menschen verstehen das einfach nicht. Ich will noch ein weiteres anderes Beispiel nennen, das auch ähnlich funktioniert. Da heißt es, dass die Lehre des Buddha ist wie eine Elefantenspur und dass eben dass der Elefant das größte Tier ist und die Spuren aller anderen Tiere in dieser Spur Platz finden. Das heißt aber auch, dass hier sozusagen der Anspruch des Buddhismus, der einzige Weg zu sein zur Erlösung, in diesem Bild doch sehr deutlich zum Ausdruck gebracht wird.
Vielen Dank. Jetzt möchte ich direkt auf die Frage dieser Folge eingehen. Welches Anliegen steckt denn Ihrer Meinung nach hinter dieser Frage? Sind denn nicht alle Religionen im Kern gleich? Steckt da nicht durchaus auch ein guter Wille dahinter?
Ja, ich denke, zunächst einmal steckt dahinter das Bedürfnis nach Frieden und Harmonie. Die Idee ist, wenn wir uns alle versichern, dass keiner sozusagen den Stein der Weisen gefunden hat, dann müssten wir uns doch eigentlich alle akzeptieren können. Ich denke, hinter diesem Verständnis steht vor allen Dingen ein bestimmtes Verständnis von Gerechtigkeit. Gerecht ist, wenn alle gleich sind. Also wenn alle gleich weit weg sind von der letzten Wahrheit, dann muss es doch irgendwie Frieden geben. Die Frage ist nur, wie kommt man denn eigentlich zu dieser Behauptung? Doch eigentlich nur so, dass man den jeweiligen Anspruch auf letzte Begründung, für Muslime ist das der Koran, für Christen ist das Jesus Christus, für Buddhisten ist es der achtfache Pfad, dass man diese Begründung zurückweist und sagt, nein, das darf nicht eure letzte Begründung sein, sondern die letzte Begründung muss sein, dass es keine letzte Begründung gibt. Punkt. Das Problem logisch ist natürlich, dass das eine selbstwidersprüchliche Aussage ist. Denn indem ich sage, es darf keine letzte Begründung geben, habe ich ja schon wieder eine letzte Begründung gegeben, nämlich, dass es keine letzte Begründung geben darf. Und diese Selbstwidersprüchlichkeit ist etwas, was ich denke, eigentlich im alltäglichen Leben nicht wirklich weiterführen wird.
Weil die jeweiligen Ausdrucksformen der Religion so unterschiedlich sind.
Ja, und weil eigentlich mit dieser allgemeinen Feststellung, die wirklich drängenden Herausforderungen, die auf einer ganz konkreten Ebene liegen, noch gar nicht erreicht sind. Denn die Frage ist ja nicht, dass man durch die Gegend geht und sagt, jemand ist Christ, Muslim oder sonst irgendetwas, sondern diese Sachen werden doch erst konkret, wenn man eine spezielle Frage hat. Wie soll ich mich kleiden? Wie soll ich mit anderen umgehen? Wie soll unser öffentlicher Raum bestimmt sein? Und so weiter. Wenn solche konkreten Dinge anstehen, werden auch die religiösen Unterschiede und weltanschaulichen Unterschiede zu etwas, was wirklich unterscheidend ist und wo man dann wirklich auch miteinander ringen muss, wie man miteinander in einer multikulturellen Gesellschaft umgehen will.
Trotzdem besteht ja die Frage, wenn der Anspruch oder die Frage erhoben wird, sind nicht alle Religionen im Kern gleich? Was wäre denn nach Vertretern dieser These überhaupt denn dann der Kern aller Religionen? Also worin bestünde dieser Kern?
Also es ist so, dass eine Richtung innerhalb der Religionstheologie der sogenannte Pluralismus ist, die angeblich pluralistische Religionstheologie. Ich sage angeblich und will das nachher auch gleich erklären. Die Grundthese lautet, dass es einen jenseitigen Impuls gibt. Also es gibt irgendein jenseitiges Wesen, was einen Impuls gibt in Menschen. Und Menschen diesen Impuls aus dem Jenseits empfangen, dann setzen sie den jeweils nach ihrem kulturellen Kontext in bestimmte Worten, heilige Erzählungen oder Riten um. Und das ist dann immer alles relativ. Und diese Impulse, denen gesprochen wird, die sind ja die Verursachung von diesen Religionen und ihren Worten, Mythen und Riten. Aber diese Worte, Mythen und Riten, sind eigentlich nur sozusagen die menschliche Antwort. Und an das wirklich Jenseitige, an das Transzendente reicht keines von ihnen wirklich heran. Nun muss ich sagen, dass das ja eigentlich eine These ist, von der man dann fragen müsste, wie sie eigentlich begründet wird. Und vielleicht können wir da gleich nochmal drüber weiter nachdenken.
Sehr gern. Natürlich ist es schon angeklungen, trotzdem, was konkret oder welche Antwort würden Sie denn konkret auf die Frage geben, sind nicht alle Religionen im Kern gleich?
Ich würde erst nochmal zurückblenden und sagen, dass dieser pluralistische Ansatz eigentlich ein philosophischer ist. Wenn man Philosophie versteht als das eigenständige Nachdenken von Menschen. Das heißt also, wenn ich mir die Religion angucke und sage, ich nehme jetzt nicht den Selbstanspruch der Religionen für ernst, denn dann müsste ich ja Christ, Buddhist, Muslim oder sonst irgendetwas werden, sondern ich stelle mich außerhalb der Religionen und sage, jetzt philosophisch betrachtet, naja, das ist irgendein Impuls, der in den verschiedenen Religionen umgesetzt wird. Und das ist meine philosophische Meinung dazu. Das heißt also, die pluralistische Religionstheologie ist vielleicht doch eher eine Religionsphilosophie, weil hier der Mensch sich selber mit seiner Außenperspektive quasi zum Schiedsrichter über den Wahrheitsanspruch verschiedener Religionen in gewisser Weise erhebt, wenn man so sagen will. Und dem würde sicherlich kein Buddhist, kein Christ, keine Muslime aus ihrer Eigenperspektive zustimmen.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, es ist eine philosophische Perspektive, die auch von der jeweilig konkreten Form der oder Ausdrucksform der Religion abstrahiert. Können Sie uns noch mal näher in unterschiedliche Ansätze und Theorien einführen?
Ja, also dieser pluralistische Ansatz, den habe ich mal als monistisch bezeichnet. Also sozusagen ein ganz flächiger, auf eine Einheitlichkeit setzender Denkansatz. Nun könnte man aber auch einen polaren Ansatz haben, der so zwei Gravitationspunkte hat, wenn man so will, wie so eine Art Ellipse, dass man sagt, naja, aus der christlichen Sicht oder aus buddhistischer Sicht, muslimischer, kann man doch anderen Religionen sicherlich zugestehen, dass sie unabhängig von ihrem religiösen Wahrheitsanspruch Menschen dabei helfen, ihr Leben einigermaßen sinnvoll und geordnet zu leben. Das heißt also, sie erfüllen den Zweck, den Menschen in seinem Humanum, in seinem Menschsein zu unterstützen. Also zum Beispiel bei den großen Schwellen des Lebens, Geburt, Hochzeit, Tod und so dererlei Dingen mehr, oder indem sie ihm eine Ethik geben. Das hieße dann aber, dass man unterscheidet und sagt, das sind der eine Aspekte, die können wir anders anerkennen, andere Aspekte nicht. Das wäre also sozusagen eine duale Sicht. Oder eben man sagt, Religionen, die anderen Religionen stellen zwar richtige Fragen, aber die Antworten, von denen bin ich überzeugt, dass die in meiner eigenen religiösen Tradition die gültigen und letztgültigen sind. Neben dem monistischen und neben diesem dualen oder polaren Ansatz gibt es noch einen dritten, und dem würde ich mich zuordnen, nämlich dem, nenne ich den interaktionistischen. Das heißt, ich frage nicht nach einer flächigen Verhältnisbestimmung der einen zur anderen Religion, sondern ich frage danach, was in der eigenen religiösen Tradition ich für, sagen wir mal, Motive habe, die mir dabei helfen, konstruktive, also wirklich hilfreiche Beziehungen zu Menschen anderen Glaubens zu leben. Solche interaktionistischen Ansätze, die fokussieren dann eher auf das Konkrete im Zusammenlegen und nicht auf das Abstrakte einer allgemeinen Verhältnisbestimmung.
Und wenn Sie jetzt sagen, das fokussiert auf das Konkrete, dann nochmal jetzt wirklich konkret gesprochen, wie sieht sowas aus? Wie funktioniert dann interreligiöser, interkultureller Dialog? Was verbirgt sich hinter einem solchen interaktionistischen Ansatz?
Ich denke, es ist wichtig, sich das Konkrete von Begegnungen und Beziehungen vor Augen zu führen. Zum Beispiel Folgendes. Es ist die Frage von Nähe und Distanz. Also pluralistische Ansätze gehen davon aus, je näher wir uns theologisch sind, das heißt also, wir relativieren unseren eigenen Anspruch, deswegen sind wir uns nah, desto besser. Nun ja, man kann aber auch die umgekehrte These vertreten, dass ein zu viel an Nähe durchaus auch destruktiv sein kann. Also das haben wir auch in persönlichen Beziehungen, in menschlichen Beziehungen. Es braucht eine Balance zwischen Nähe und Distanz. Und die Frage ist, was das auch interreligiös bedeuten würde. Eine zweite Frage ist die Frage der Machtverhältnisse. wenn man zum Beispiel von Dialogen spricht, dann finden auch die im interreligiösen Bereich ja nicht im luftleeren Raum statt, sondern es gibt bestimmte Machtkonstellationen. Es gibt Mehrheit und Minderheit. Es gibt Menschen, die sozusagen allein schon durch ihr Herkommen her mehr Bildung haben und damit Macht oder andere Ressourcen. Und der Punkt wäre, diese Beziehungen zwischen Menschen verschiedenen Glaubens eben auch auf diese ganz konkreten Dinge hinzubefragen. Ein anderer Punkt, damit will ich dann schließen, ist zum Beispiel die Frage der Anerkennung. Alle reden davon, dass wir uns anerkennen sollen, aber keiner definiert genau, welchen Begriff von Anerkennung wir eigentlich meinen. Es gibt ganz, ganz, ganz unterschiedliche Arten von Anerkennung, die wir einander zukommen lassen oder aber verweigern. Und die Frage ist, welche Art von Anerkennung ist gemeint?
Das stimmt. Das heißt, es spielen auch Begriffsdefinitionen dann auf jeden Fall eine wesentliche Rolle für den interkulturellen, interreligiösen Dialog. Jetzt nochmal spezifisch mehr in Unterschiede eingeführt. Sie beschäftigen sich ja auch vor allem mit islamisch-christlichen Beziehungen. Welche Unterschiede würden Sie denn benennen? Auf der einen Seite, welche Unterschiede würden Sie benennen zwischen Islam und Christentum? Und was ist dann auch speziell wichtig oder halten Sie für wichtig für den islamisch-christlichen Dialog?
Ich kann zunächst einmal sagen, was ich im christlichen, im islamischen Dialog beobachte und was ich für vielleicht nicht wegweisend halte. Und das wäre die Einstellung, dass man sagt, wir sind uns in den meisten Sachen doch eins. Bei genauerem Hinsehen trifft das nicht zu und deswegen müsste man diese Unterschiede auch klar benennen. Ich will das mal an einem einfachen Beispiel verdeutlichen, nämlich zum Beispiel der Frage oder der Feststellung, dass die koranische Botschaft davon ausgeht, es gibt nur einen Sprecher von koranischer Botschaft. Das heißt, Allah, also Gott, ist derjenige, der nicht nur allmächtig, sondern auch allwissend ist und sich selber nicht widerspricht. Und er ist der einzige Sprecher. Allein schon diese Beobachtung führt im muslimischen Verständnis dazu zu sagen, dass wo immer es angebliche heilige Schriften gibt, es dieser eine Sprecher gewesen sein muss, der koranische Texte herabgesandt hat. Nun ist es aber so, dass die biblischen Schriften zum Beispiel der Propheten, nehmen wir mal Jeremia oder Hosea oder der Evangelien Markus und Johannes, im Namen dieser Propheten oder Evangelisten geschrieben worden sind. Und das bedeutet, dass biblisch, neutestamentlich und dann auch christlich ein vollkommen anderes Verständnis von Offenbarung und Schrift vorliegt. Nämlich, dass Gott sich in geschichtlichen Ereignissen vor allen Dingen offenbart und dann eben auch in der Geschichte, dem Geschick, den Taten der Auferweckung Jesu, Kreuzigung und Auferweckung. Und dass eben die Schriften ein Zeugnis dieses geschichtlichen Offenbarungshandelns sind. Das hat sehr viele Implikationen, also diese Unterscheidung. Und die müsste man eigentlich durchbuchstabieren, um sinnigerweise miteinander so reden zu können, dass die Unterschiede auch tatsächlich ernst genommen werden.
Nun unterscheidet sich ja auch eben deutlich, Sie haben es benannt, geschichtliches Verständnis. Nun unterscheidet sich ja auch besonders das Jesusbild in Bibel und Koran. Wie ist denn das Jesusbild innerhalb des Islam bestimmt?
Ja, also Jesus wird als ein Prophet betrachtet. In gewisser Weise hat er natürlich da auch eine besondere Stellung, weil von ihm auch eine jungfräuliche Geburt ausgesagt wird. Gleichzeitig werden aber alle wichtigen inhaltlichen Zuschreibungen, die wir im Neuen Testament finden, verneint. Also nach der koranischen Botschaft wurde Jesus nicht gekreuzigt, er ist nicht von Gott auferweckt worden, er ist nicht der Sohn Gottes, sondern er ist nur ein Mensch und Gesandter. Er war nach koranischem Verständnis ein Muslim, der koranische Botschaft gebracht hat und seine Jünger waren auch Muslime. Und dann wird in der muslimischen Tradition davon ausgegangen, dass eben danach dieses Zeugnis von Isa ibn Maryam, also den wir Jesus nennen, verfälscht. Und zwar dann eben im christlichen Bereich seien eben diese verfälschten Dokumente in Gebrauch und auch ein verfälschtes Bild von Jesus, der wie gesagt eigentlich Muslim war. Wenn man das ernst nimmt, wird man sagen müssen, dass hier Christen sagen, nein, Nach unserem Verständnis ist die Person Jesu Christi was vollkommen anderes. Und wir müssten dann begründen, wo die Grundlinien dieses Glaubens in neutestamentlichen Schriften zu finden sind und das einfach auch erklären.
Vielen Dank. Nun interessiert mich im Bezug auf interreligiösen Dialog auch noch das Verhältnis zwischen Hinduismus und Buddhismus. Auch da gibt es sowohl Annäherung als auch abgrenzende Verhältnissetzung. Was wäre denn für den Dialog zwischen Hinduismus und Buddhismus besonders wichtig?
Ja, hier ist es wiederum eine sehr große Anzahl von Menschen, die diesen Religionsformationen anhängen. Und es ist ja so, dass der Buddhismus zwar in Indien entstanden ist, aber dann irgendwann in der 13., 14. Jahrhundert dort ausgestorben ist. Und es gibt dann namhafte buddhistische Präsenzen erst wieder in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Nur um ein Beispiel zu nennen. Die Unterschiede zwischen Buddhismus und Hindu-Traditionen sind gravierend, weil ja in der buddhistischen Tradition das Kastensystem zurückgewiesen wird und eben auch die Götter für den Heilsweg keinerlei Bedeutung haben, weil auch die Götter des achtfachen Pfades, der Meditation bedürftig sind und damit der Buddha quasi in gewisser Weise jenseits dieser Götterhierarchien zu stehen kommt und damit Götter an sich irrelevant sind, weil sie den Menschen, Dämonen und sonstigen Wesen eigentlich nichts Entscheidendes voraus haben. Insofern werden dort die Unterschiede sicherlich einfach deutlich sein, aber im Volksreligiösen ist es natürlich so, dass sich die rituellen Zusammenhänge zwischen Hindu-Tradition und buddhistischen Traditionen genauso wie mit volksmuslimischen Traditionen, etwa in Indien, das gleicht sich natürlich dann schon auch etwas stark an. Und dann muss man die Frage stellen, wie Menschen auf der Graswurzelebene damit umgehen. Also beispielsweise, wenn eine arme Landbevölkerung nicht genug Geld hat, um sich medizinische Hilfe leisten zu können, dann werden sie nach Heilern suchen. Und ob sie die dann im volksbuddhistischen, hinduistischen oder muslimischen oder christlichen Bereich finden, ist dann für viele Menschen eine zweite Frage. Sie suchen Hilfe, wo sie Hilfe finden können.
Nun zum Ende dieser Folge noch mal abgehoben auf speziell den christlichen Glauben. Was macht denn den christlichen Glauben Ihrer Meinung nach einzigartig, auch gegenüber anderen Religionen?
Ja, wenn ich diese Frage beantworte, muss ich die Frage stellen, als was beantworte ich sie? Ich würde sie jetzt zunächst einmal nicht als Religionswissenschaftler beantworten, sondern aus der christlichen Perspektive. Und damit würde ich sozusagen als religiöser Mensch gefragt sein. Und meine Antwort wäre dann, dass Gott in dem Menschen Jesus Christus den Menschen so nahe gekommen ist, dass sie ihn am besten verstehen können. Also er ist in Jesus Christus gegenwärtig. Und das Außergewöhnliche dieser Botschaft finde ich, dass Jesus Christus die Menschen ruft, ohne dass sie etwas leisten müssen. Dass Gott sein Heil den Menschen zukommen lässt, wenn sie Jesus Christus vertrauen und sich sozusagen sagen lassen, dass er für uns alles getan hat, dass er die Sünde weggeschafft hat und dass wir sozusagen den Zugang zu Gott durch das Heilswerk Jesu Christi haben. Das heißt also, die Tatsache, dass wir hier nichts erst machen müssen und dann kommt irgendwie Heil dabei raus, sondern dass wir quasi von Gott gefunden werden und dann sozusagen das Handeln konsekutiv ist, aber nicht konstitutiv fürs Heil. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, wenn ich das als Christ beantworten würde. Und das finde ich, also diese Art von Nähe Gottes, sozusagen auch der Liebe Gottes, die hier ausgedrückt wird, und eben Gnade, finde ich, soweit ich jetzt beobachtet habe, in keiner anderen Religionstradition dieser Welt. Mhm. Es gibt hier und dort, sagen wir mal, partielle Ähnlichkeiten, aber nie sozusagen die Fülle des Ganzen betreffend, wovon hier die Rede ist.
Jetzt haben wir ja auch über unterschiedliche Gottesbilder gesprochen in den jeweiligen Religionen. Was würden Sie denn da nochmal sagen? Was ist das Spezifikum des christlichen Gottesbildes?
Ja, wenn ich das mal auseinandernehmen soll in theologisch, religionswissenschaftlich und persönlich, würde ich zunächst einmal sagen, theologisch bin ich der Auffassung, dass die christliche Botschaft in dieser Art, dass Jesus Christus sozusagen der Heilsmittler ist, einzigartig ist und von dort her eigentlich ihre letzte Begründung hat, die nicht wirklich in Frage gestellt werden kann. Also damit sind natürlich dann auch sozusagen Kontroversen um die Weltdeutung, Gottesdeutung, Menschendeutung, Lebensdeutung verbunden, die aber, so wie ich hoffe, in einer sehr konstruktiven und freundlichen Weise auszutragen sind. Religionswissenschaftlich ist der Kern des Christentums ganz schwer oder andere Religionen ganz schwer zu erklären, weil man dazu ja erstmal eine Definition davon haben müsste, worin dieser Kern denn eigentlich bestehen soll. Und weil eben diese Frage nach dem Kern oder den wichtigsten Bestandteilen einer bestimmten Religionsformation innerhalb dieser Religionsformation sehr, sehr umstritten ist, ist das religionswissenschaftlich etwas, was man mit solcher großen Gewissheit, mit Sicherheit, also mit großer Gewissheit nicht sagen kann. Letztlich würde ich dann noch als Christ hinzufügen, im Blick auf die Frage nochmal von Dialog und christlichem Zeugnis. Für mich ist es ausgesprochen wichtig, wenn man Jesus Christus im Bild betrachtet, als den Liebesbrief Gottes an die Menschen begreifen möchte, dann muss man eigentlich daraus folgen, dass eine dialogische Haltung nur aus dem Geist dieser Liebe kommen kann, was ein sensibles Hinhören auf Menschen anderen Glaubens und ihre Erfahrungen bedeuten würde, aber eben auch ein achtsames Bezeugen dessen, was man selbst an Gutem erfahren hat. Und darin, so denke ich, wäre dann dieses letzte Begründetsein im Glauben in Jesus Christus, von Gott her begründet sein und eine empathische, eine sensible Offenheit für andere miteinander verbunden. Die kämen dann hier in wunderbarer Weise zusammen. Und das ist etwas, was ich versuche, in meinen Schriften auch zum Ausdruck zu bringen und dass ich da immer wieder neue Anläufe auch unternehme.
Herzlichen Dank für Ihre Einblicke auch in andere Religionen und das Verhältnis der Religion und auch den interreligiösen Dialog. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast waren.
Ja, sehr gerne.
Hat Ihnen diese Folge des Begründet Glauben Podcasts wertvolle Impulse zum Weiterdenken geliefert? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter und wir freuen uns immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de, Institut für Glaube und Wissenschaft. Vielen Dank!